Herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Ich bin Andreas Heidrich, der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg, und wir machen weiter mit der Bibelstunde mit Offenbarung. Wir sind gerade bei Kapitel 3. Wir lesen heute die Verse 14 bis 22. Kurz noch zur Livestream-Bibelstunde. Man kann zuhören über das Telefon, über den Internet-Livestream oder über YouTube kann man sogar sehen, wie das alles funktioniert. Das findet man auf unserer Internetseite www.lkg-spremberg.de. Ja, ich habe schon gesagt, wir machen heute weiter mit Offenbarung 3, 14 bis 22. Ich lade euch ein, dass ihr die Bibel aufschlagt, damit ihr mitlesen könnt. Und dann würde ich gerne, bevor wir anfangen, noch beten. Jesus, hab Dank für deine Gegenwart hier und an jedem Ort, wo wir dein Wort lesen und wo wir versuchen, es zu verstehen. Wir bitten dich, dass du die Zeit segnest, die wir jetzt haben, und dass du unser Verstehen schärfst. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, ich lese den Text einmal vor. Ich lese wieder aus der Basisbibelübersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat: Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde, dann bist du wirklich reich. Und kaufe strahlend weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe außerdem Salbe, um deine Augen einzureiben, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mache also ernst und ändere dich. Sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer den Sieg erringt, den lasse ich neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wir haben es also mit Laodicea zu tun. Wir gucken uns, wie wir das immer machen, erstmal die Stadt an. Was ist das Besondere der Stadt? Und das hat ja meistens auch eine Auswirkung auf das Sendschreiben, und auch bei Laodicea ist das auf jeden Fall so. Es gibt mehrere Verweise, die auf das Umfeld der Stadt hindeuten. Also, Laodicea liegt sehr eng oder sehr nah bei Hierapolis, das liegt im Norden, und in der Nähe von Kolossae. Das kennen wir aus dem Kolosserbrief. Und wer das jetzt auf seiner Karte vielleicht sucht, der guckt einfach an der westlichen Küste nach Smyrna und dann geht ihr einfach gerade nach rechts rüber und dann findet ihr diese kleine Städteansammlung, diese drei Städte, die da so beieinander liegen. Und diese drei Städte, das werden wir später noch merken, haben auch direkt eine Verbindung. Sie liegen im Lykostal, wo die Christen damals sehr verbreitet waren. Es gab dort viele Juden. Und entsprechend haben sich auch die christlichen Gemeinden dort sehr ausgebreitet. Laodicea gehört zu Phrygien rein landschaftlich und politisch zur schon öfters erwähnten römischen Provinz Asien. Die Städteansammlung hat natürlich ihren Grund, kann man sich ja leicht vorstellen. Denn es gibt hier eine Besonderheit, es gibt hier eine große Kreuzung, nämlich die Kreuzung einer Handelsstraße von Ephesus nach Mesopotamien, also die West-Ost-Verbindung, und die Nord-Süd-Verbindung zwischen Sardes und Lykien. Und das heißt, ja, Handelswege sind natürlich immer gut, da wird Handel getrieben, da wird Geld verdient und entsprechend gibt es diese Städte. Gegründet hat die Stadt Antiochos II. Und der hat sie nach seiner Frau benannt. Die hieß Laodike und daraus wurde Laodikea und später Laodicea. Die Stadt, ich habe es schon angedeutet, war bekannt vor allen Dingen für ihren Handel. Sie war ein Bankenzentrum, also da waren Banken ansässig und da, wo Banken sind, ist auch Geld. Und diese Stadt lebte von der Textilindustrie. Also es gab dort nicht Wolleanbau, aber es wurden dort Schafe gehalten und Ziegen gehalten. Und deren Wolle wurde verwendet, um Textilien herzustellen. Und außerdem gab es in Laodicea ein medizinisches Zentrum. Es gab dort Mediziner, die vor allen Dingen, das wird später noch ein Thema werden, in der Augenheilkunde schon ziemlich weit waren und da wichtig waren für die Gegend. Tacitus, ein berühmter, bedeutender römischer Historiker, hat Laodicea auch mal erwähnt und meinte, es wäre eine der bedeutenden Städte in Asien. Laodicea kommt im Neuen Testament außerhalb der Offenbarung, vor allen Dingen im Kolosserbrief vor, wo Paulus sagt, dass er auch um Laodicea ringt, genauso wie er um die Kolosser ringt. In Kolosser 2, Vers 1 zum Beispiel lesen wir das. Und wir lesen auch in Kolosser 4, Vers 13, dass ein gewisser Epaphras sich um die Gemeinde in Laodicea kümmert. Paulus erwähnt in Kolosser 4, Vers 16 auch, dass er einen Brief an Laodicea geschrieben hat und dass die Kolosser den auch lesen sollen, diesen Brief. Dieser Brief liegt aber nicht vor. Der ist irgendwo verschollen, den gibt es nicht. Oder nicht mehr. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wird an die Gemeinde geschrieben, an die Laodicea-Gemeinde. Zuerst, wie immer, die spannende Frage, wer schreibt eigentlich? Also wie beschreibt sich oder welchen Aspekt von sich beschreibt Jesus, benutzt Jesus, um die Gemeinde anzusprechen? Und er benutzt das, so spricht der, der das Amen ist. Das erinnert uns vielleicht den einen oder anderen an 2. Korinther 1, Vers 20. Da schreibt der Paulus nämlich an die Korinther, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre. Also in Jesus ist ein Amen, ein Ja, so soll es sein, auf alle Versprechen Gottes, auf alle Verheißungen Gottes. Er ist der Jesus sagt über sich selbst, ne, er ist der Treue, der wahrhaftige Zeuge. Und das lesen wir auch in Jesaja 42, Vers 3, ist auch eine kleine Anspielung. Denn da steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Jesus greift das auf und beschreibt sich genau als das. Er ist der Treue, er ist der Zeuge, der wahrhaftige Zeuge. Und er ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Und dann wird da noch gesagt, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Da fällt einem natürlich Johannes 1 ein. Ja, am Anfang war das Wort. Also das heißt, Jesus als das Wort Gottes, als der Ausdruck Gottes, als die Wirkung Gottes, war schon am Anfang der Schöpfung mit da. Am Anfang war das Wort. Das Wort ist auch das Wirken Gottes. In dem Fall ist es aber, bezieht es Jesus ganz konkret auf sich. Er selbst war am Anfang schon da. Jesus verbindet sich mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer, verbindet er sich ganz eng. Und wenn ich Vater sage, man könnte auch Mutter sagen, also noch ergänzend, wir müssen da immer wieder so ein bisschen dran denken, Gott ist kein geschlechtlicher Vater, sondern Gott ist so viel mehr, er ist auch keine geschlechtliche Mutter, er ist so viel mehr. Das Vaterbild ist nur ein Bild, was uns helfen soll zu verstehen, wie Gott uns begegnet. Und Gott begegnet uns noch auf ganz viele andere Arten und Weisen, aber auch als Vater. Wir dürfen ihn als Vater ansprechen. Jetzt sehen wir uns mal den Brief des Paulus an die Kolosser an, die ja nicht weit weg wohnen oder nicht die Stadt, die ja nicht weit weg liegt, nur 11 Kilometer entfernt. Und da schreibt Paulus, und ich sage das, weil da jetzt gleich ein spannender Twist kommt, da schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 15, er, also Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene, noch vor der ganzen Schöpfung. Denn durch seine Gegenwart wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Die Frage ist, warum schreibt Paulus das? Warum ist ihm das so wichtig, das zu schreiben? Und warum nimmt Jesus in diesem Sendschreiben genauso nochmal Bezug darauf? Das ist eine andere Stadt, aber eine sehr naheliegende Stadt. Warum nimmt Jesus darauf Bezug, dass er am Anfang schon dabei war? Es gibt eine Idee dazu, warum das so ist. Und zwar gab es in der Gegend um Laodicea und Kolosse und so weiter, gab es eine christliche Sekte, die Markioniten hießen die. Und ich habe ja vorhin gesagt, es liegt kein Paulusbrief an Laodicea vor. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt einen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Aber der hat sich als Fälschung herausgestellt, nämlich als Fälschung genau dieser Sekte, der Markioniten. Und die hatten eine ganz besondere Vorstellung. Die haben nämlich gedacht oder geglaubt, der Gott des Alten Testaments ist ein böser Gott. Ein Demiurg nennt sich das. Ein böser Gott, der die Welt geschaffen hat in ihrer ganzen Gebrochenheit, Gewalt und so weiter. Der alte Gott hat das Gesetz gegeben. Und Jesus ist der Sohn des guten Gottes, der im Neuen Testament zum Tragen kommt. Und das lehnt Paulus ab und das lehnt auch Jesus ab. Jesus sagt ja dadurch, dass er sagt, ich war von Anfang an dabei, gibt er dem ja eine Absage und sagt, nein, ich war schon immer da, ich war bei der Schöpfung dabei und bei all dem, was dann auch kam. Ich war schon immer da. Sie widersprechen dieser Sekte und dieser Strömung, die mit Sicherheit auch in die christliche Gemeinde reingewirkt hat und da auch was zu tun hat. Und dann geht es weiter. Interessanterweise bekommt Laodicea kein Lob. Normalerweise würde jetzt ein Lob kommen an die Gemeinde, aber Laodicea bekommt kein Lob, sie bekommen nur Tadel. Und sie bekommen, man müsste fast sagen, dass ja doch den meisten Tadel von allen Gemeinden. Denn selbst Sardes gab es noch ein paar, die reine Gewänder anhatten. Da gab es noch so einen kleinen Rest von Christen, die an Gott dran geblieben waren. Laodicea bekommt nur Tadel. Und zwar so, Jesus sagt, ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß, wärst du doch kalt oder heiß. Aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Dieses Bild ist eine Anspielung, auch eine geografische Anspielung. Denn es gab in Hierapolis, also der Stadt 11 Kilometer nördlich von Laodicea, gab es heiße Quellen, siedende Quellen. Und diese Quellen sind dann eben südlich geflossen und kamen auch in Laodicea vorbei. Aber während sie in Hierapolis noch heiß waren, waren sie in Laodicea nur noch lauwarm. Und die andere Stadt, Kolosse, hatte kaltes Wasser. Die hatten frisches Wasser. Laodicea hat nichts davon. Die haben weder erfrischendes Wasser noch diese heißen Quellen, die auch zur Heilung verwendet wurden. Also dem Wasser wurde heilende Kraft zugesprochen. Die hatten das lauwarme Wasser. Nicht frisch und auch nicht heiß und heilsam, sondern lauwarm und fad. Und Jesus treibt es auf die Spitze. Er sagt, ich will dich ausspucken. Weil du lauwarm bist, will ich dich ausspucken. Mit dem lauwarmen Wasser kann man nichts anfangen. Das ist nicht das eine und nicht das andere. Und Jesus bezieht das auf die Gemeinde, die wohl nicht behaupten kann, scheinbar nicht behaupten kann, wir lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Sie ist aber auch nicht klar dagegen. Also sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen kann man umgehen. Wenn sich jemand klar zu Gott bekennt, weiß man, woran man ist. Wenn jemand sich klar gegen Gott ausspricht, weiß man, woran man ist. Aber lauwarm, diese unbestimmte Distanzierung, vorsichtige Distanzierung, damit kann man nichts anfangen. Aber genau das, so muss man sich die Gemeinde wohl vorstellen. Aber damit ist bei Gott nichts zu machen. Gott hat sich nicht höflich distanziert, sondern Gott hat alles gegeben für uns. Und Gott wünscht sich von uns genau diese Entscheidung auch diese, diese Hingabe wünscht er sich von uns. Die Christen von Laodicea haben aber noch, und das deutet Jesus in diesem Satz auch an, diesem letzten Vers auch an, sie haben die Möglichkeit der Buße, denn Jesus will sie ausspucken, er hat sie noch nicht ausgespuckt. Es steckt also in diesem Satz, steckt Tadel, da steckt auch Gericht drin, aber auch der Aufruf zur Buße. Und dann geht es weiter. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Hier wird scheinbar auf die Stadt selber angespielt und auf die Stimmung in der Stadt, die sicherlich auch auf die christliche Gemeinde eine Auswirkung hat, kann man sich gut vorstellen. Es gibt unter den Geschichtsschreibern mehrere Quellen, die tatsächlich beschreiben, wie reich Laodicea war, wie viel Geld sie hatten. Ein Colin Hemer hat geschrieben, dass es einen einzelnen Bürger gab in Laodicea, der tausende Talente spenden konnte. Ein Talent waren 170.000 Euro. Ich habe das mal ganz grob umgerechnet. So einfach kann man das nicht machen, aber dass man mal ungefähr eine Größenordnung hat, das wären 170 Millionen Euro umgerechnet. Also da waren Menschen, wohlhabende Menschen, Menschen, die viel Geld spenden konnten, weil sie noch viel mehr hatten. Ich habe ja in den letzten zwei Bibelstunden erzählt, dass Philadelphia und auch Sardes 17 nach Christus von einem Erdbeben erschüttert wurden und durch Gelder aus Rom wieder aufgebaut wurden. Laodicea wurde auch zerstört. Aber Laodicea hat die Hilfen aus Rom abgelehnt. Die haben aus eigenen finanziellen Mitteln die Stadt wieder aufgebaut. Also das macht einem vielleicht klar, was für eine Stimmung in der Stadt herrschte. Eine selbstbewusste, an manchen Stellen auch arrogante Stimmung, die davon ausgeht, das schaffen wir schon allein. Wir haben schon genug Geld, wir kommen schon klar. Und vielleicht hat genau diese Haltung eben auch auf die christliche Gemeinde ausgestrahlt. Und vielleicht war diese Haltung auch die Haltung, mit der die Christen in der Gemeinde, ja, vielleicht Ratschläge oder Weisungen von außen abgelehnt haben. Gesagt haben, wir kommen schon allein zurecht, uns muss niemand was erzählen. Wir brauchen keine Hilfe von Gott. Wir wissen schon Bescheid. So wie beim Propheten Hosea 12, Vers 9. Denn Ephraim spricht, wie reich bin ich doch geworden. Ich habe genug, alles meine Arbeit. Man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Aber genau das ist der Fehler. Es ist doch Sünde da. Niemand kann ohne Sünde leben. Das schaffen wir nicht. Jesus warnt die Gemeinde. Er hat schon mal geistlich Blinde sehend gemacht. Er hat schon mal Arme reich gemacht. Und er hat auch schon mal geistlich Arme mit weißen Gewändern versorgt, wie sie dann im Text vorkommen. Das Spannende an dieser Stadt ist, dass wie schon in Sardes, dass es scheinbar keine Verfolgung gibt. Es wird nirgendwo erwähnt. Die Gemeinde ist nicht unter Druck und es geht ihr gut. Und gerade das scheint die Gemeinde laut zu machen. Gerade das scheint die Gemeinde selbstzufrieden zu machen, selbstsicher zu machen. Jesus rät der Gemeinde, Gold von ihm zu kaufen. Die Gemeinde in dieser Stadt gab es Gold. Ich habe schon gesagt, es war ein Bankenzentrum. Man kann sich das gut vorstellen. Da gab es Gold. Das war eigentlich nicht das Problem. Aber Jesus sagt, kauft Gold von mir, das im Feuer geläutert ist. Also Gold, das Bestand hat, das auch im Gericht Gottes Bestand hat. Die Gemeinde soll das von Jesus suchen, was im Gericht Bestand hat. Und das suchen, was am Ende ein Schatz im Himmel wird, was Jesus auch als einen Schatz im Himmel bezeichnet. Zweitens rät Jesus, dass sie weiße Kleider von ihm kaufen sollen. Das ist auch eine Anspielung auf das, was dort in der Stadt passiert ist. Nämlich, in der Stadt wurden, ich habe vorhin schon gesagt, dass es eine Textilindustrie gab, also Industrie. Und zwar haben die Mäntel hergestellt, schwarze Mäntel aus der Wolle dieser Schafe. Und Jesus sagt, und sie haben damit viel Geld verdient natürlich auch, und Jesus sagt, kauft weiße Gewänder von mir. Weiße Gewänder, die zur Ewigkeit passen. Weiße Gewänder, die zu Gott passen. Und drittens sagt er, sie sollen Salbe für ihre Augen kaufen. Wieder eine Punktlandung in der Situation der Stadt. Ich habe vorhin schon gesagt, dass sie sich mit Augenheilkunde beschäftigt haben. In Laodicea wurde eine Augensalbe tatsächlich verkauft, wo Menschen von weit her kamen, die heilsam war. Aber diese Salbe ist nicht das, was Jesus anspricht. Er spricht etwas anderes an. Sie sollen geistlich sehend werden. Sie sollen nicht blind bleiben, nur auf sich sehen, sondern sie sollen auf ihn sehen. Also, wenn Jesus die Gemeinde auffordert, Augensalbe von ihm zu kaufen, dann gehen die meisten Ausleger davon aus, dass er den Heiligen Geist meint. Der Heilige Geist, der erklärt, der tröstet, der aber auch den Durchblick gibt und der uns verstehen lässt, was Gott von uns will. Im Anschluss erklärt Jesus, und das gilt dann vermutlich für alle Sendschreiben, was seine Motivation ist. Warum so eine harte Rede? Warum so direkt und so brutal an manchen Stellen fast? Jesus sagt, alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mache also ernst und ändere dich. Jesus will nicht, dass wir verloren gehen. Und Jesus will auch nicht, dass die Gemeinden damals, dass sie verloren gehen. Und er hat den nötigen Einblick, nicht nur in die Stadt, das haben wir bei allen Gemeinden gemerkt, nicht nur in die Stadt, auch in die Gemeinde, in die Herzen der Menschen. Egal, was nach außen hin schön aussieht oder glänzt oder nach einem großen Erfolg aussieht, ist egal. Jesus sieht ins Herz und weiß, was wirklich los ist. Und er spricht die Dinge so direkt an, damit Veränderung stattfinden kann, damit die Gemeinden sich ertappt fühlen und wissen, hier ist Handlungsbedarf, hier muss was gemacht werden. Und obwohl Laodicea den härtesten Brief bekommt, ist es doch irgendwie eine Liebeserklärung von Jesus. Er liebt diese Gemeinde, er hätte sie auch fallen lassen können. Er hätte auch sagen können, mit euch ist nichts mehr anzufangen, ihr seid sowieso verbohrt und ihr macht sowieso euer eigenes Ding. Nein, er sagt damit, ich will noch was von euch. Ich gebe euch noch eine Chance. Und die richtige Reaktion auf diese Liebeserklärung ist Umkehr, ist Buße, ist die Hinwendung zu Gott wieder ganz neu. Und nach der Aufforderung zur Buße folgt dann auch gleich ein Angebot, eine Verheißung, ein Versprechen, ein positives Versprechen. Jesus sagt nämlich, sieh doch. Das ist immer so ein, wenn irgendwo steht, siehe oder sieh doch, das ist immer so eine ganz, ganz klare Aufforderung. Hey, sei aufmerksam, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Jesus wendet sich nicht ab. Er kommt sogar wieder auf die Gemeinde zu. Er macht den ersten Schritt und klopft an. Jesus reißt nicht die Tür auf und springt ins Haus und sagt, ich bin da. Jesus klopft an. Und wenn wir aufmachen, wenn die Gemeinde aufmacht, wenn wir das Angebot annehmen, dann kommt er rein und hat Gemeinschaft mit uns. Jesus will die Gemeinschaft wiederherstellen mit dieser Gemeinde. Aber da wird es jetzt, sage ich mal, universell, das dürfen wir auf uns beziehen, mit uns. Er will Gemeinschaft wiederherstellen. Und zwar mit einer Tischgemeinschaft. Diese Tischgemeinschaft spielt an auf das Abendmahl. Und im Abendmahl, das wissen wir, vergegenwärtigen wir uns, erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Jesus in uns leben möchte. Er möchte nicht irgendein ferner, weisheitlicher Gott sein, der irgendwie schlaue Sprüche zu sagen hat, sondern Er will mit uns leben, in uns leben. Und das bietet er auch den Christen in Laodicea an. Und wie schon gesagt, jeder Einzelne ist gefragt. Wer ihm die Tür aufmacht, zu dem geht er rein und mit dem wird er das Mahl halten. Er will in uns wohnen. Warum? Um uns zu kontrollieren? Nein, um uns Kraft zu geben, um uns Liebe zu geben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir können nicht von allein ohne Schuld leben. Können wir auch nicht, wenn wir Christen sind. Da wird es uns trotzdem passieren. Aber Jesus will uns durch den Heiligen Geist ermutigen. Er will uns Kraft geben. Er will uns Liebe geben, damit wir auch die lieben können, die uns schaden, die uns irgendwie unsere Feinde geworden sind. Und dann kommt in Vers 21 noch ein Versprechen. Wer den Sieg erringt, den lasse ich neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer den Sieg erringt, für die Laodicea ist das am ehesten der Sieg über sich selbst, der Sieg über die eigene Selbstgerechtigkeit, den eigenen Hochmut und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das für uns genauso. Andere zu besiegen, Situationen zu besiegen, das kriegen wir immer wieder hin. Der schwerste Kampf ist, sich selbst zu besiegen und die eigene Überzeugung von sich selbst zu besiegen oder die eigene Bequemlichkeit zu besiegen. Aber wer da siegreich ist, wer das schafft, wer sich auf Jesus einlässt und die Tür aufmacht, der bleibt in Verbindung mit Jesus. Und zwar für immer. Jesus will ganz enge Gemeinschaft für immer. Nicht nur hier, damit wir so gerade so durchkommen und dann sind wir im Himmel und dann ist irgendwie gut, sondern auch danach, auch in Ewigkeit. Das klingt für mich fast ein bisschen anmaßend, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen. Was soll? Also wären wahrscheinlich alle zufrieden, wenn wir irgendwie in der Nähe von Jesus wären. Also sagen würden, okay, wenn Jesus da irgendwie 10 Meter entfernt ist, ist alles gut. Das wäre super. Ja, wir können Jesus jetzt nicht sehen, aber wenn wir ihn in Ewigkeit sehen können, wow, was für ein Versprechen, wäre das super. Aber nein, Jesus sagt, diese enge Beziehung, die ich jetzt schon mit dir will, die will ich auch später noch. Die soll bleiben. Du wirst da nicht irgendwie so ein Nebenprodukt, sondern wir bleiben verbunden. Und abschließend an uns wieder, wer ein Ohr dafür hat, der soll gut aufpassen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gelesen und wissen, was damit zu denken oder zu verstehen ist. Wir brauchen ein Ohr für das, was Jesus sagt. Also, Gott und Jesus mit ihm, ich fasse nochmal zusammen, waren von Anfang der Schöpfung da. Und es ist nicht so, dass Gott sich das irgendwie alles anders überlegt hat. Dass er im Alten Testament etwas angefangen hat, wo er sich dann später überlegt hat, Mensch, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Sondern es ist eine Linie der Heilsgeschichte und Jesus war von Anfang an dabei. Jesus sucht unsere klare Position, nicht lau, nicht dazwischen, nicht höflich distanziert, sondern mit allen Aktien reingehen, voll auf Gott verlassen, auf ihn einlassen, Kraft und Hilfe wirklich bei ihm zu suchen, ganz bei ihm zu sein. Jesus warnt vor Selbstgerechtigkeit, vor Hochmut in jeder Form und er bietet seine Hilfe und seinen Segen an, da wo wir auf den Hochmut verzichten oder wo wir auf unsere Rechthaberei verzichten. Und Jesus sucht immer wieder die Nähe zu seinen Nachfolgern, selbst zu den Laodizäern, die scheinbar nichts richtig gemacht haben, wo alles falsch gelaufen ist. Und trotzdem macht Jesus das Angebot und sucht wieder die Nähe und sagt, ey, ich klopfe an. Ich stehe jetzt vor deiner Tür und klopfe an. Mach du mir die Tür auf und dann sehen wir weiter. Dann suche ich Gemeinschaft mit dir. Und diese Gemeinschaft, nicht nur hier, sondern bis in alle Ewigkeit. Jetzt ist die Frage, wo trifft dich dieser Brief? Also dieser Brief ist natürlich nach Laodicea geschrieben, aber wir lesen ja das Wort Gottes auch auf uns. Wo trifft dich dieser Brief? Mit welchen Fragen lässt dich der Brief vielleicht zurück? Ich würde gerne mit euch zum Abschluss beten. Jesus, das sind herausfordernde Zeilen und das sind sehr, sehr direkte Zeilen, aber hab Dank, dass du uns liebst und dass du uns nicht vom Haken lässt, dass wir dir so wichtig sind und dass du immer wieder bei uns anklopfst und unsere Reaktion suchst. Jesus, Wir bitten dich, dass wir das begreifen und dass wir uns selbst an der Stelle überwinden, wo wir selbst gerecht geworden sind oder meinen, Bescheid zu wissen. Lass uns demütig werden und die Tür aufmachen und dich wirken lassen in unserem Leben. Darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne uns dazu. Amen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zur Bibelstunde. Und bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Bleibt Gott befohlen. Tschüss.